Heute Abend unser Thema ist Atheismus, eine fehlerhafte Weltanschauung, Fragezeichen. Und es ist wichtig am Anfang, dass Sie etwas über meine Herkunft verstehen. Ich bin in Nordirland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern waren überzeugte und glaubwürdige Christen. Im Sinne, dass ich meine erste Erfahrung des christlichen Glaubens war in meinem Elternhaus und ich sah, dass meine Eltern konsequent lebten. Und das hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Meine Eltern, mein Vater hat einen Laden gehabt und vielleicht bis zu 40 Leute hat er dort beschäftigt. Und was interessant war, dass er versucht, in einem Land, wo eine große Spannung war zwischen Protestanten und Katholiken, er hat versucht, von beiden Seiten Leute Arbeit zu geben. Und ein Ergebnis davon war, dass Terroristen haben versucht, ihn auszubomben. Und mein Bruder ist fast getötet durch eine Bombe. Und eines Tages habe ich ihm gesagt, Vati, warum tust du das, weil das so gefährlich ist? Und er hat 1. Buch Mose 1, Vers 26 zitiert. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und er sagt, jeder Mensch, abgesehen von was er oder sie glaubt, hat ein unendlicher Wert, weil er oder sie ist in Gottes Bild geschaffen worden. Und daher will ich alle Menschen respektieren. Und das hat mich tief beeindruckt. Und das ist relevant zu unserem Thema heute Abend, weil ganz von vornherein als junger Mensch war ich sehr schnell überzeugt, dass Christentum wahr ist. Nicht bloß, dass gute Dinge darin enthalten waren, sondern hier geht es um Wahrheit. Und Wahrheit muss getestet werden. Meine Eltern haben mich genug geliebt, um mich zu ermutigen, selbst zu denken. Und obwohl sie überzeugte Christen waren, sie haben nie versucht, ihr Glauben in meinen Hals sozusagen zu schieben, sondern haben mich ermutigt, darüber nachzudenken und haben für mich die Heilige Schrift geöffnet, sodass ich damals zu meinen eigenen Schlüsse kommen durfte. Das war äußerst wichtig, weil als ich Nordirland verlassen habe mit 18, 19 Jahre alt, habe ich mein Glauben an Christus nicht übers Bord geworfen, wie viele meiner Kommilitonen. Warum? Weil meine Eltern haben mir gestattet, für mich selber zu denken. Und so war es für mich persönlich. Ich hatte eine persönliche Überzeugung. Aber als ich nach Cambridge kam, wurde mein Glauben sofort ins Frage gestellt. Und zum ersten Mal habe ich überzeugte Atheisten und Agnostiker und so weiter getroffen. Und mein ganzes Leben lang war für mich ein großes Interesse zu verstehen, warum die Menschen glauben, was sie glauben. Und vor allem hat mich interessiert, das Gegenpol zu meinem christlichen Glauben, das heißt Atheismus. Und daher habe ich in meinem Leben das Vorrecht gehabt, viel Zeit hinter dem damaligen eisernen Vorhang zu verbringen. Ich kenne die damalige DDR zum Beispiel sehr gut. Und es war interessant für mich zu sehen, wie der Atheismus sich ausgearbeitet hat in der Gesellschaft dort, in einer marxistischen Kultur. Und nach der Wende habe ich angefangen, nach Russland zu fahren. Und da ich Russisch spreche, zu einem gewissen Niveau, haben sehr viele Türen für mich geöffnet. Und für mich war es ein Vorrecht, dann mit Leuten in Berührung zu kommen, die wirklich 75 Jahre lang unter marxistischen Einfluss waren. Und die Folgen dieser Kommunikation, diese Diskussionen, Gespräche und so weiter mit Leuten sowohl in DDR als auch in Russland und auch im Westen natürlich, weil es hier sehr viele Atheisten gibt, bin ich zum Schluss gekommen, dass Atheismus wirklich eine fehlerhafte Weltanschauung ist. Und wie Sie jetzt sehen in diesem Bild, habe ich mehrere Debatten gehabt vor einem großen Publikum mit Richard Dawkins, links oben und dann rechts oben mit dem verstorbenen Christopher Hitchens und dann unten mit meinem Kollegen hier, Peter Atkins, der Chemiker. Und ich habe immer versucht, diese Debatten so zu machen mit Respekt für den anderen. Und ich habe versucht, wirklich zu verstehen, was sie schreiben, was sie glauben, damit ich fair sein kann zu alles, was dort steht. Und es gibt sehr viele berühmte Bücher, die einen atheistischen Weltanschauung darstellen. Zum Beispiel Dawkins Buch Der Gotteswahn, Michel Onfray, Traité de Théologie in Frankreich oder Hitchens, Der Herr ist kein Hirte und so weiter und so fort. Atheismus ist in letzter Zeit sehr stark vertreten von den sogenannten neuen Atheisten, wovon das eine repräsentative Zahl ist. Und jetzt, heutzutage, sind die neuen Atheisten nicht so sehr im Vorrang, weil viele atheistische Freunde von mir zum Beispiel, die hören nicht so gern diese militante Aussagen, die so stark gegen Gott sind. Zum Beispiel der Nobelpreisträger Steven Weinberg hat mal gesagt, die Welt muss aus dem langen Kauchmar der Religion aufwecken. Was immer wir Naturwissenschaftler tun können, den Einfluss der Religion abzuschwächen, muss getan werden. Das könnte tatsächlich unser größter Beitrag zur Zivilisation sein. Und das hört sich ein bisschen totalitär an. Richard Dawkins sagt, ich bin total satt mit dem Respekt, den wir durch Gehirnwäsche der Religion schenken. Und daher, das ist die Atmosphäre der neuen Atheisten, mit wem ich so oft debattiert habe und diskutiert habe. Es gibt viel mehr Diskussion heute als Debatte, weil Debatte ein großer Nachteil besitzt, ist sehr viel Konfrontation und oft die Argumentation kann etwas unfair werden, wenn Leute versuchen, ihre Punkte zu machen durch Emotionen und so weiter. So, Diskussion ist viel besser. Aber die Frage ist, wie ist es dazu gekommen, dieser starke Atheismus? Und es gibt verschiedene Antworten dazu. Erstens, ein fehlerhaftes Verständnis der Psychologie. Zum Beispiel Dawkins Buch Der Gotteswahn. Und Der Gotteswahn, so meint er, ist, dass es eine übermenschliche, übernatürliche Intelligenz gibt, die absichtlich das All und alles, was in ihm enthalten ist, auch uns entworfen und geschaffen hat. Dawkins ist streng gegen wie nennt, übernatürliche Götter. Alles Übernatürliches. Es gibt nichts Übernatürliches. Er ist ein, in diesem philosophischen Sinn, er gehört dem Naturalismus an. Also, Gottes Wahn. Aber was ist ihr Wahn? Ein fortgehender falscher Glaube, an dem man trotz starker widersprechender Indizien, besonders als Symptom psychiatrischer Störung, festhält. Und Dawkins zitiert Robert Pirsig, wo er sagt, wo eine Person an einem Wahn leidet, heißt das Verrücktheit. Wo viele Leute an einem Wahn leiden, heißt das Religion. Und wenn wir das betrachten, vom Standpunkt von einem echten Psychiater, lernen wir ganz anders zu denken. Es ist sehr interessant. Der Gotteswahn, Dawkins spricht, als ob er studiert hat, was die Psychiatren darüber sagen. Aber das hat er nicht getan. Dawkins ist kein Psychiater. Ich bin kein Psychiater. Und daher, die natürliche Vorgangsweise ist, bevor man etwas schreibt, ist ein bisschen Forschung zu machen, herauszufinden, was die Psychiatrien eigentlich meinen. Also hier ist der ehemalige Präsident des Royal College von Psychiatern in Großbritannien, der Top-Mensch sozusagen. Und er schreibt in seinem Buch, ist Glaube ein Irrwahn, die Aussage, dass jeder religiöse Glaube eine Täuschung ist, ist sowohl falsch als auch von Natur aus feindselig. Und er gibt zu, obwohl der Inhalt des Wahns religiös sein kann, der ganze Glaube selbst kann keine Täuschung sein. Und er zitiert einige sehr interessante statistische Ergebnisse aus einer großen Meta-Analyse von epidemiologischer Studien in American Journal of Public Health. Das heißt, eine Meta-Analyse ist ein Studie von Studien sozusagen. Und hier ist das Ergebnis. In den meisten Studien korreliert religiöse Beteiligung mit Wohlbefinden, Glück und Lebenszufriedenheit, Hoffnung, Optimismus, Sinn und Zweck des Lebens, höheres Selbstwertgefühl, bessere Anpassung an den Trauerfall, größere soziale Unterstützung und weniger Einsamkeit. Und so geht es weiter. Niedrige Depressionsraten, schnellere Erholung von Depressionen, niedrigere Suizidraten und weniger positive Einstellung zum Suizid, weniger Angst, weniger Psychosen und weniger psychotische Tendenzen, niedrigere Raten von Alkohol- und Drogenkonsum und Missbrauch, weniger Kriminalität und kriminelle Aktivitäten, größere eheliche Stabilität und Zufriedenheit. Das ist das Ergebnis von echten psychiatrischer Forschung. Und offensichtlich weiß Dawkins nicht davon. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass Dawkins heftig kritisiert wurde von anderen Atheisten, dass er keine Ahnung hatte, was die eigentliche Situation ist in der Psychiatrie. Und in Deutschland auch gibt es einen sehr bekannten Psychiater, der heißt Manfred Lütz. Und Manfred Lütz hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, eine kurze Geschichte des Größten. Und was so interessant dort ist, dass er behandelt ein Argument, das ich sehr oft finde. Und das ist das Argument von Sigmund Freud, dass Gott einfach eine Projektion unserer Wünsche, einer Vaterfigur im Himmel zu haben, aber ist keine Realität. Und hier ist, was Lütz zu sagen hat. Wenn Gott nicht existiert, kann Freuds Argument sehr gut Religion als Wahn erklären. Das ist, wenn Gott nicht existiert. Aber wenn Gott aber existiert, genau dasselbe Freudsche Argument zeigt, dass Atheismus ein Wahn ist. Und daher bei der Frage, ob Gott existiert oder nicht, und das ist die Kernfrage, kann Freud uns überhaupt nicht helfen. Und es ist sehr interessant, dass der Pole, der Nobelpreisträger für Literatur, Czesław Miłosz, hat geschrieben, ein wahrer Opium des Volkes ist der Glaube, dass es nichts nach dem Tode gibt. Der mächtige Trost, dass unsere Betrug, Habgier, Feigheit und Morde nie vor Gericht gestellt werden. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Freuds Argument scheint sehr überzeugend zu sein, aber ist doch ein zweischneidiges Schwert. Wenn Gott nicht existiert, dann gut, Religion ist eine Irrwahn. Aber wenn Gott existiert, dann ist der Atheismus ein Irrwahn. Aber Freud, und ich betone es absichtlich, Freud kann uns nicht helfen, uns zu entscheiden, ob Gott existiert oder nicht. Und es war ganz lustig, dass einmal hat Stephen Hawking gesagt in einem Interview, Religion ist ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und man hat mich gebeten, dazu zu reagieren. Und die Zeitungen, die großen Zeitungen in England haben das, meine Antwort, gedruckt. Hawking, Religion, ein Märchen für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und ich sagte, wollen Sie einen Satz? Oh ja, bitte, ein Satz. So, hier war meine Antwort. Atheistchen für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Und natürlich alle Leute lachen, aber wenn wir wirklich verstehen, was ich vorhin gesagt habe, da darf man nicht so sehr lachen, weil weder Hawkings Aussage oder meine Aussage antworten die Frage, ob Atheismus wahr ist oder nicht. So, ein fehlerhaftes Verständnis von Psychiatrie ist die erste Sache. Aber dann kommt ein fehlerhaftes Gottesverständnis. Manchmal in Debatten werde ich mit folgendem Argument konfrontiert. Herr Lennox, Sie sind Atheist gegenüber Artemis, Baal, Wotan, Zeus und eine ganze Reihe von heidnischen Göttern. Wir zählen nur noch einen Gott dazu, der Gott der Bibel. Und das habe ich in einem Debatten mit dem bekannten Atheist Michael Shermer gehabt. Und das zeigt ein totales Missverständnis der Götter der Antike. Ein Problem bei Stephen Hawking auch, das sehr deutlich zum Vorschein kommt in seinem Buch, ist, dass wenn er von Gott spricht, er denkt an Götter des Heidentums. Als ich jung war, und ich bin nicht mehr, wie man sehen kann, als ich jung war, wenn ich vor der Öffentlichkeit das Wort Gott verwendet habe, jeder hat verstanden, dass ich der Gott der Bibel meine, der ewige Gott, der Schöpfer und Erhalter des Alls, aber heute nicht mehr. So oft zählt man, vor allem Atheisten, Gott zu heidnische Götter. Und die denken, dass ich an einen Gott wie Zeus oder Wotan oder was weiß ich glaube. Aber das ist nicht der Fall. Hier in Oxford hatten wir ein weltbekannter Experte über die Götter der Antike, Werner Jäger. Und er schrieb, die Götter der Antike waren Erzeugnisse des Universums und Lückenbüßer. Der Gott der Bibel ist Schöpfer und Erhalter des Universums. Er gehört eine total verschiedene Kategorie an. Ich habe dieses Wort Lückenbüßer schon erwähnt, weil die Götter der Antike waren eine Art von Lückenbüßer. Zum Beispiel, die Leute damals haben Blitz und Donner nicht verstanden. Und so hatten sie einen Gott von Blitz und Donner. Und wenn man ein bisschen atmosphärische Physik studiert in einer Universität, sieht man sehr bald, dass Götter von Donner und Blitzen existieren überhaupt nicht. Und daher diese Idee eines Lückenbüßergottes ist wohlbekannt aus der Antike. Aber hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir Gott als Lückenbüßer definieren, dann müssen wir zwischen diesem Gott und Naturwissenschaft wählen, einfach weil wir ihn so definiert haben. Es hat Jahren gedauert, bevor ich verstanden habe, wie es ist, dass Leute wie Stephen Hawking und Richard Dawkins und so weiter sagen, dass jeder Mensch muss sich entscheiden zwischen Gott und Naturwissenschaft. Ich habe das nie verstehen können, weil die großen Figuren der Geschichte der Naturwissenschaft sicher das nicht gemacht haben. Und wir haben das in einem früheren Vortrag gesehen. Aber wenn man, wie Dawkins und Hawking und so weiter, definieren Gott als Lückenbüßer, dann natürlich die Naturwissenschaft, während sie wächst, macht Gott kleiner und kleiner und kleiner, bis Gott verschwindet. Und ich habe sehr oft gesagt zu meinen atheistischen Freunden, der Gott, den sie ablehnen, ist nicht der Gott, woran ich glaube. Ich lehne einen Lückenbüßer Gott ab. Warum? Weil der Gott der Bibel hat alles geschaffen. Sowohl das, was wir verstehen, als auch das, was wir nicht verstehen. Ich meine, 1. Buch Mose 1, Vers 1 lautet nicht, am Anfang schuf Gott alles, was wir nicht verstanden haben. Nein, er hat alles geschaffen. Himmel und Erde, das bedeutet alles, sowohl das, was wir verstehen, als was wir nicht verstehen. Und er ist kein Lückenbüßer. Newton hat das bekannteste Buch in der Geschichte der Naturwissenschaft geschrieben, Principia Mathematica. Und er hat zum Ausdruck gebracht, dass er hofft, dass dieses Buch denkende Leute helfen würde, an einen Schöpfer zu glauben. Und es ist das, was Newton verstanden hat, das für ihn Beleg war der Existenz von Gott, nicht das, was er nicht verstanden hat. So, wir haben Missverständnis von Irrwahn und Psychiatrie, wir haben Missverständnis von Gott und dann haben wir ein fehlerhaftes Verständnis von Glauben. Glaube in Englisch und in Deutsch hat zwei Sinnen. Erstens objektive Sinne. Das heißt, eine Sammlung von Dingen, die man glaubt, eine Religion, zum Beispiel Judaismus, Christentum, Islam und so weiter. Das ist ein Glaube. Und dann gibt es Glaube im subjektiven Sinne, mein persönlicher Glaube. Ich glaube, dass Messi der beste Fußballspieler sei, sagen manche. Ich glaube an Gespenster oder ich glaube ihnen. Das ist persönlicher Glauben. Und heutzutage, es gibt ein sehr großes Missverständnis unter führenden Atheisten. Hier ist Dawkins zuerst. Man kann darlegen, dass der Glaube eines der größten, großen Übel der Welt ist. vergleichbar mit dem Pockenvirus, aber schwer auszurotten. Ein Glaube, der nicht auf Beweisen basiert, ist das Hauptlaster jeder Religion. Das ist einfach falsch, wie wir bald sehen werden. Hier ist ein bekannter britischer Philosoph, A.C. Grayling. Glaube ist das bewusste Festhalten an etwas, entweder in Abwesenheit von Belegen oder angesichts der gegenteiligen Beleg. Und was lustig ist, ist, dass er glaubt diesen Satz. Und wenn diese Aussage wahr ist, dann ist sie falsch. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass diese Leute, und ich denke absichtlich, die haben Glaube mit blinden Glauben verwechselt. Hier ist Dawkins wieder mal. Atheisten haben keinen Glauben, er schreibt in einem Buch, wo er beschreibt alles, was er glaubt. Das ist verrückt. Oder Christopher Hitchens, noch schlimmer. Unsere Prinzipien sind kein Glaube, unsere Überzeugungen sind kein Glaube. Das ist einfach Quatsch. Es ist einfach verrückt, sowas zu sagen. So, zusammenfassend haben wir Folgendes. Für viele Atheisten ist Glaube ein religiöses Wort und bedeutet, ohne Gründe etwas zu akzeptieren. Infolgedessen nehmen sie nicht wahr, dass ihr Atheismus ein Glaubenssystem ist und auch ihr Naturwissenschaft. Und das ist ein tiefer, sehr, sehr gefährlicher Fehler. Nehmen wir so. Lennox, es ist nicht wert, mit ihm zu reden, weil er glaubt. Das heißt, er hat keine Gründe für, was er denkt und meint. So, es lohnt sich nicht, mit ihm zu reden. Das ist eine Seite. Andere Seite ist, wir Atheisten, wir sind Naturwissenschaftler, wir haben Glaube nicht nötig. Falsch, total falsch. Hier ist der bekannteste Naturwissenschaftler der ganzen Geschichte. Und es lohnt sich sehr ernst zu nehmen, was Albert Einstein sagt. Wissenschaft kann nur von denen hervorgebracht werden, die ganz von dem Streben nach Wahrheit und Verstehen durchdrungen sind. Dieses Gefühl aber entspringt der Religion. Dazu gehört auch der Glaube, merken wir das, der Glaube an die Möglichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten, die für die Welt der Existenz gelten, rational sind. Das heißt, dem Verstand begreifbar. Ich kann mir keinen Wissenschaftler ohne diesen tiefen Glauben vorstellen. Das ist Einstein. Diese Situation lässt sich in folgendem Bild ausdrücken. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Das ist äußerst wichtig. Das heißt, Naturwissenschaftler sind gläubige Menschen. Alle Menschen glauben an etwas. Tatsächlich ist Glaube ein normales Wort, dessen Gültigkeit von den dahinterstehenden Gründen abhängt. Hier ist, was das Oxford English Dictionary sagt über Glaube. Vertrauen, das Fass Glauben, Beweise, Zeichen, Versprechen, Engagement hervorbringt. Vertrauen in seinem objektiven Aspekt, Treue, Vertrauenswürdigkeit, Treue, Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf ein Zeugnis oder eine Autorität hervorgehen. Ein normales Wort, die in jedem Bereich benutzt wird. Das ist normaler Glaube, nicht Blindglauben. Und wir suchen Begründung, Belegen, Indizien für das, was die Naturwissenschaftler erwarten, dass wir glauben sollen. Nun, Beweis im strikten Sinne befindet sich nur in der reinen Mathematik, mein Fachgebiet. Aber in der Naturwissenschaft im Allgemeinen, das heißt Physik, Chemie, dürfen wir nicht vom Beweis im striktesten Sinne sprechen, sondern von Beleg, Indiz und so weiter, Grund. Nun, das bedeutet nicht, dass die Gründe nicht stark sind. Ich kann nicht mathematisch beweisen, dass das Boeing, das mich nach Deutschland fliegt, wird mich nach Deutschland kriegen. Aber ich glaube fest daran, ich habe genug Indizien und Belege, um mein ganzes Leben zu diesem Flugzeug anzuvertrauen. Und es ist genau gleich im Christentum. Glaube muss begründet werden, um echt zu sein. Und das ist sehr klar aus den Aussagen von dem Herrn Jesus selbst. Johannes Evangelium liefert die Gründe, worauf Glaube in Jesus aufgebaut werden kann. Hier ist Johannes 20, ein sehr berühmter Vers. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber, das heißt, diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Das heißt, die Zeichen, die Johannes in seinem Evangelium aufgesammelt hat, sind Gründe von ihm angeboten, worauf Glaube, echt Glaube aufgebaut werden kann. Damit ihr glaubt, dass Tatsache Jesus der Christus ist, Tatsache der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, zwei Tatsachen und dann eine persönliche Erfahrung, die auch eine Tatsache ist. Glaube im Neuen Testament und in der Bibel insgesamt ist auf Gründe basiert. Er ist kein blinder Glaube. Und das ist äußerst wichtig. Das heißt, die Naturwissenschaftler haben einen Glauben. Ich habe einen Glaube in der Naturwissenschaft und in Jesus Christus. Und auf beiden Seiten möchte ich, will ich, muss ich Gründe haben. So, wir haben Missverständnisse in Psychiatrie, Missverständnis von Gott, Missverständnis von Glauben. Aber dann kommt noch ein Missverständnis, dass Religion, Christentum, provoziert Gewalt. Und das ist ein Einwand, den man sehr oft hört. Und ich höre sehr oft, weil ich aus Nordirland komme, wo ich weiß genau, was religiöse Gewalt ist. Es hat meine eigene Familie betroffen. John Lennon, der Beatle, hat einen Song gesungen, Imagine, stellt euch eine Welt ohne Religion vor. Und immer wieder hören wir dieses Lied heutzutage. Und es ist tatsächlich so, dass einige Religionen tatsächlich Gewalt provoziert haben. Und die Frage ist, ist Christentum auch schuldig, Gewalt produziert zu haben? Und man erwähnt Kreuzzüge, Inquisition, Nordirland. Und Richard Dawkins sagt, stellt euch eine Welt ohne Nordirland vor. Das ist ein bisschen schwierig für mich als Nordire. Aber hier auch liegen fehlerhafte Verständnisse von Christentum. Wenn wir wissen wollen, was Christentum über Gewalt zu sagen hat, müssen wir zu Jesus kommen und zu sehen, was er eigentlich gesagt hat. Und zu seinen Jüngern hat er gesagt, stecke dein Schwert wieder an seinem Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Das hat er zu seinen zwei Jüngern gesagt, bei seiner Gefangennahme, wo die Soldaten gekommen sind, um ihn zu nehmen. Und Petrus und ein anderer haben ein Schwert benutzt und haben versucht, Jesus und seine Botschaft zu verteidigen. Interessanterweise, Petrus war nicht kein Experte mit einem Schwert und er hat nur das Ohr von einem Mann abgehackt. Und was so faszinierend ist, Jesus hat das Ohr repariert. Und ich glaube das. Es ist ein Wunder. Es ist übernatürlich. Er hat das getan, aber ich sehe auch eine Botschaft. Buchstäblich hat er das Ohr repariert. Aber man sieht überall in der Welt, wo immer, Schwerter und Maschinengewehre und Bomben benutzt werden, um angeblich die Botschaft Christi voranzutreiben, werden die Ohren von den Menschen abgehackt. Und mein Auftrag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, die Ohren zu reparieren, wie Jesus es getan hat. Weil wenn die Ohren weg sind, kann man Jesus nicht hören. Und wenn man näher kommt und ihm folgt, als er vor Pilatus gestanden ist, und man hat ihn von terroristischen Akten angeklagt. Wir vergessen sehr leicht, dass Jesus als Terrorist angeklagt wurde. Und Pilatus hat ihn freigesprochen. Als er vor Pilatus stand, Pilatus hat ihn gefragt, ob er ein König wäre und so weiter. Und Jesus hat geantwortet, ja, ich bin ein König, aber nicht in deinem politischen Sinne. Mein Reich, sagte er, ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und Pilatus hat Jesus für unschuldig erklärt, weil er wahrgenommen hat, dass eine Botschaft über Wahrheit, Friede mit Gott, Errettung, Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit und neues Leben kann unmöglich mit Gewalt imponiert werden. Weil Jesus hat Pilatus geantwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber dann hat er gesagt, ich bin in die Welt gekommen und ich bin geboren worden, um die Wahrheit zu sagen. Und Pilatus hat gesagt, was ist Wahrheit? Aber er sah es sofort ein. Diese Art Wahrheit kann man mit Gewalt imponieren. Ist es nicht klar, meine Freunde, dass Wahrheit ist eine Sache, die nicht durch Gewalt auf die Menschen auferlegt werden kann? Und unsere Wahrheit ist, wie ich gerade gesagt habe, Friede mit Gott, Errettung, Vergebung, Gerechtigkeit, neues Leben. Diese Wahrheiten kann man mit keinem Maschinengewehr auf die Menschen imponieren. Und wenn wir zur sogenannten Gewalt in der Christenheit, wir müssen unterscheiden zwischen Christenheit und Christentum. Aber auch in Christenheit, die Fakten sind anders, als wir meinen. Es gibt einen deutschen Experten in diesem Bereich, der heißt Dr. Angenannt. Und er hat geschrieben, dass auch in der Christenheit zwischen 1540 und der Mitte des 18. Jahrhunderts war die spanische Inquisition für 827 Hinrichtungen verantwortlich und die römische Inquisition für 93. Nun, natürlich gibt es keine Entschuldigung dafür, dass auch ein Mensch für seinen Glauben an Gott hingerichtet wird. Aber die Proportionen sind im Lichte von Atheismus zu betrachten. Hier ist Alexander Solzhenitsyn über die Tode, die durch Atheismus verursacht worden sind. Wenn ich heute so knapp wie möglich den Hauptgrund der vernichtenden Revolution formulieren solle, der um die 60 Millionen Menschenleben verschlungen hat, könnte ich es nicht besser ausdrücken als mit den Worten: Die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Das ist verheerend im Vergleich mit der tragischen Rekord der Inquisition. Und so kommen wir zur Frage, provoziert Atheismus Gewalt? Ich bin nicht John Lennon. Wie Sie wissen, ich bin John Lennox. Und der Unterschied einer Buchstabe ist äußerst wichtig, weil ich habe auch einen Song geschrieben. Heißt Imagine. Stellt euch eine Welt ohne Stalin, ohne Mao, ohne Pol Pot vor. Wo lesen wir das von den Atheisten? Und darüber hinaus, das Christentum, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es klar, dass wir keine Gewalt verwenden dürfen. Atheismus ist voll von schrecklichen terroristischen Akten. Aber es gibt noch mehr. Es gibt die Frage der Herkunft, der Gesellschaftswerten. Die erste Aussage ist von einem prominenten Atheist in England. Er sagt, die neuen Atheisten verteidigen liberale Freiheiten, ohne zu fragen, wo sie hergekommen sind. Und fast dieselbe Aussage von einem bekannten deutschen Professor Ernst Wolfgang Birkenförder, ein Jurist. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und woher diese Voraussetzungen? Kommen wir zu noch einem noch berühmter deutschen Autor, Jürgen Habermas, in seinem Buch Übergänge. Atheist. Das Christentum und nichts anderes ist die höchste Grundlage der Freiheit, des Gewissens, der Menschenrechte und Demokratie. Die Maßstäbe der westlichen Zivilisation. Bis heute haben wir keine andere Wahl als das Christentum. Wir ernähren uns weiter aus dieser Quelle. Alles andere ist postmodernes Geschwätz. Das ist eine sehr starke Aussage für einen Atheist. Das heißt, er erkennt, dass die Grundlage dieser Werte ist in der Bibel zu finden. Und es gab einen merkwürdigen Beitrag im London Times von einem Atheist, Matthew Paris. Als Atheist glaube ich wirklich, dass Afrika Gott braucht. Missionare, nicht Hilfsgelder, sind die Lösung für Afrikas größtes Problem. In Afrika verändert das Christentum die Menschenherzen. Es bringt eine spirituelle Transformation. Die Wiedergeburt ist real. Die Veränderung ist gut. Ein ganzes Glaubenssystem muss zuerst verdrängt werden. Und ich fürchte, es muss durch ein anderes ersetzt werden. Christliche Evangelisation aus der afrikanischen Gleichung zu entfernen, könnte den Kontinent einer bösartigen Verschmelzung von Nike, dem Hexendoktor, dem Handy und der Machete überlassen. Das ist eine erstaunliche Aussage eines Atheisten und hat zu viel Diskussion in England geführt. Also als nächstes kommen wir zu noch einem Missverständnis. Was denkt man über Denken? Wir kommen zu einem bekannten Zweifel von Darwin. Bei mir kommt immer der schreckliche Zweifel auf, ob die Überzeugung des menschlichen Geistes, die aus dem Geist der niederen Tiere entwickelt wurden, von Wert oder überhaupt vertrauenswürdig sind. Würde wohl jemand den Überzeugung eines Affenverstandes Vertrauen schenken, sofern ein solcher Verstand überhaupt Überzeugung besitzt? Dieses Argument ist äußerst wichtig. JBS Haldane, ein Naturwissenschaftler, hat es so formuliert: Wenn meine Gedankenprozesse nur von der Bewegung der Atome in meinem Gehirn bestimmt werden, habe ich kein Recht anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr sind. Deshalb habe ich keine Grundlage anzunehmen, dass mein Gehirn aus Atomen besteht. Eine sehr feine Formulierung. Und dieses Argument jetzt in der heutigen Zeit wird von einem äußerst bekannten atheistischen Philosoph Thomas Nagel verwendet. Er schreibt: Wenn das Mentale selbst nicht nur physikalisch ist, kann es durch die Naturwissenschaft nicht vollständig erklärt werden. Der evolutionäre Naturalismus impliziert, dass wir keine unserer Überzeugungen ernst nehmen sollten, daher auch nicht das wissenschaftliche Weltbild, von dem der evolutionäre Naturalismus selbst abhängt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Atheismus die Gültigkeit der Rationalität untergräbt. Rationalität, die wir nicht nur für die Naturwissenschaft benötigen, sondern für jede Art des Denkens. Und das heißt meines Erachtens, dass der Atheismus sich selbst nicht in den Fuß, sondern ins Gehirn schießt. Und das ist natürlich fatal. Ein Kollege von mir, ein Philosoph, Christ in Oxford, hat geschrieben, dass der Erfolg der Naturwissenschaften, uns zu zeigen, wie tief die Ordnung der Natur ist, liefert starke Gründe für die Überzeugung, dass diese Ordnung eine noch tiefere Ursache hat. Also, dieses letzte Argument ist für mich äußerst wichtig. Wenn man Atheismus ernst nimmt, scheint es mir klar, dass Atheismus zerstört die Basis der Naturwissenschaft, des Denkens überhaupt. Und daher gibt es gute Gründe zu meinen, wie ich meine, dass die Naturwissenschaft Atheismus begraben hat. Und daher schließe ich, dass er eine fehlerhafte Weltanschauung ist. Herzlichen Dank für das Zuschauen und gute Nacht, meine verehrten Damen und Herren.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Lennox, auch für diesen Vortrag. Und ich muss sagen, mir gefällt das Lied von John Lennox besser als das Lied von John Lennon, vor allen Dingen vom Liedtext. Ja, jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich Ihre Fragen gleich an John Lennox, nicht John Lennon, jetzt muss ich darauf achten, dass ich die Namen nicht vertausche, stellen darf. Und wir freuen uns, dass er uns jetzt auch wieder live zugeschaltet ist aus Oxford. Es sind wieder viele Fragen eingegangen und gestern haben wir nicht ganz so viele Fragen geschafft. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Fragen mehr schaffen. Professor Lennox, schön, dass Sie uns wieder zugeschaltet sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und wir können direkt durchstarten.
Dankeschön. Ja, geht's los.
Super, dann starten wir auch direkt. Die erste Frage ist ja auch aus christlicher Sicht gestellt und wurde sehr, sehr häufig geliked. Kann ich mit einer gezielten Frage bzw. Aussage einen überzeugten Christen zum ernsthaften Nachdenken über Jesus Christus bringen? Wenn ja, welche Frage wäre das?
Das ist eine Art Frage, die eingebaute Schwierigkeit besitzt, weil sie eine generische Frage ist. Das heißt, es hängt davon ab, wer ist der Atheist, wer ist der Fragende und so weiter. Alle Menschen sind anders. Und die Frage, die vielleicht das Herz und eines bestimmten Atheist reicht, wird einen anderen nicht reichen. Und das bedeutet, dass in dieser Situation müssen wir lernen, Personen gut kennenzulernen. Und die ersten gezielten Fragen, die ich immer mache, sind einfache Fragen über die Person des Betroffenen, dass ich eine Person kennenlerne. Aber die Frage war, kann ich? Und das ist wirklich, ich kann natürlich nicht antworten, was die Fähigkeit ist von dem Fragenden. Aber ich habe persönlich diese Erfahrung mehrmals gemacht, dass letzten Endes man kann gewisse Fragen stellen, die wirklich zum Nachdenken bringen. Und ich habe einige heute Abend erwähnt. Zum Beispiel, als Mathematiker habe ich sehr oft die Frage gestellt, worauf, was sind die Gründe Ihres Vertrauens in der naturwissenschaftlichen Methode? Warum setzen Sie Vertrauen auf Ihr Gehirn, dass Sie glauben, ein Zufallsprodukt der natürlichen Prozesse ist? Und diese Frage kann Menschen zum Nachdenken bringen. Eine andere Art Frage ist, wenn der Atheismus wahr ist, warum gibt es so einen engen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der modernen Naturwissenschaft und der christlichen Weltanschauung? Und die Frage ist gut im Sinne, dass viele Atheisten sind zum Glauben gekommen durch provozierende Fragen und durch Statements. Ein sehr enger Freund von mir, den wahrscheinlich Sie alle kennen, Dr. Jürgen Spieß, dort in Deutschland, in seiner Schule, soweit ich mich erinnere, ein Mitschüler hat zu ihm gesagt, Jesus Christus ist auferstanden. Und das hat ihn tief beeinflusst. Und das ist vielleicht unwahrscheinlich, aber es ist passiert. Und ein Freund von mir, der jahrelang im Ausland als Missionar war, er war Arzt und er hat eine Krankenschwester in seiner Klinik. Und sie war immer fröhlich. Und auch wenn er ziemlich wütend war und krass und so, war sie immer freundlich, hat immer ein Lächeln. Und eines Tages hat er zu ihr gesagt, was ist mit dir, dass du so freundlich bist, auch wenn ich nicht in guter Laune bin? Sie hat nur ein Wort gesagt, Jesus. Und das hat dazu geführt, dass der Mann gläubig geworden ist und später Missionar geworden ist. Und so, ja, es ist möglich. Wir müssen aber die Arbeit tun, um wirklich Leute kennenzulernen, sodass wir gute Fragen finden, die weiterleiten. Und das ist eine Frage des Wachstums im christlichen Glauben. Wir werden viele Fehler machen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht. Aber man lernt mit der Zeit. So, es ist durchaus möglich, aber Fragen sind sehr abhängig von dem Fragenden und der Person, die man fragen möchte.
Ja, das leuchtet ein. Ja, vielen Dank für diese hilfreiche Antwort. Also auch hier würden Sie sagen, die persönliche Beziehung ist sehr entscheidend, die Person immer besser kennenlernen, um gezielt fragen zu können, aber dann auch den Mut zu haben, wirklich offen über Jesus zu reden.
Das ist absolut wichtig. Absolut wichtig, dass die Leute merken, dass sie sind nicht bloß Evangeliumsfutter sozusagen, sondern dass du sie schätzt und Respekt für sie hast. Und wenn das der Fall ist, dann kommen die Fragen viel, viel tiefer an.
Super, ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Das ist eher eine etwas kritischere Frage. Vorausgesetzt, es gibt ein schaffendes Wesen. Woher wissen wir, dass es der Gott der Bibel ist? Warum der Gott der Christen und nicht ein anderer Gott, mit anderen Worten?
Also vorausgesetzt, meine erste Reaktion ist, auf welche Basis vorausgesetzt? Was sind die Gründe? Hier startet diese Frage mit einem ziemlich fortgeschrittenen Glauben an ein schaffendes Wesen. Und dann muss man die Frage stellen, mein Begriff eines existierenden, vorausgesetzten, schaffenden Wesen, wie passt das mit dem biblischen Anspruch zusammen? Und ich habe versucht, durch diese Vortragsreihe und auch morgen und übermorgen zu sagen, dass die christliche Erklärung von wer dieser Schöpfer ist, ist für mich das Überzeugendste. Aber wir müssen alle uns entscheiden auf der Basis der Indizien. Woher wissen wir, dass es der Gott der Bibel ist, der Gott der Christen? Also, es gibt mehrere Zulauf, mehrere Anlauf zu dieser Frage. Das heißt, immer noch, es hängt von Indizien ab. Und wir werden morgen über Wunder sprechen müssen. Und das ist für mich ganz kritisch. Vergiss Dr. Spies nicht. Jesus ist auferstanden. Und das hat ihm wirklich provoziert, darüber nachzudenken. Und als Althistoriker ist er letzten Endes zum Schluss gekommen, dass die Indizien für eine buchstäbliche Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten sehr stark waren. Und ich bin selber zur selben Meinung gekommen. Also, wenn Jesus aus den Toten auferstanden ist, das ist natürlich ein großer Schritt vorwärts, um wirklich ernst zu nehmen, dass er ist derjenige, den er behauptet zu sein. Das ist der Sohn Gottes Fleisch geworden. Und so, auf der Basis, möchte ich und will ich seine Ansprüche sehr ernst nehmen. So, das ist eine kumulative Sache. Das baut sich auf, aber kann nur durch einen Indizienprozess entschieden werden.
Ganz, ganz herzlichen Dank für diese super Antwort. War sehr hilfreich. Die nächste Frage ist nochmal persönlich auch. Sie haben ja in Vergangenheit auch immer wieder mit sehr berühmten Atheisten debattiert. Hatten Sie im Anschluss auch mal ganz persönliche Gespräche unter vier Augen, Gespräche mit Dawkins oder so? Und haben Sie jetzt noch eine Beziehung zu diesen Menschen? Beten Sie für einige dieser Atheisten? Das ist mal ganz persönlich gefragt.
Also der letzte Punkt zuerst. Ja, ich bete für diese Menschen. Und manchmal Leute sagen zu mir, es hat keinen Zweck zu debattieren mit solchen Menschen. Und ich sage zu ihnen oft, haben Sie Saulus von Tarsus vergessen? Er war streng gegen das Christentum, aber er ist dem Herrn Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und daher, ja, bete ich für diese Menschen, sicher. Und ich bete nicht nur für sie, sondern für die Zuhörer, die die Debatten sehen. Und wenn man sagt, okay, du hast wenig Hoffnung, dass diese Leute zum Glauben kommen, mag wohl sein, aber ich schließe das überhaupt nicht aus. Aber was ich weiß ist, dass durch diese Debatten viele Leute zum Glauben gekommen sind. Auch 10, 12 Jahre nach den Debatten bekomme ich E-Mails von Leuten, die sagen, ich möchte Ihnen, Herr Lennox, erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin, während einer Debatte, die Sie hier irgendwo gehalten haben. Das habe ich mehrmals, sonst würde ich die Sache nicht machen. Also persönliche Beziehungen, sehr unterschiedlich. Mit den meisten, muss ich sagen, ich komme sehr gut zurecht. Und ich habe immer gesucht, mit solchen Menschen bevor der Debatte zu treffen und womöglich mit ihnen zu essen, zu plaudern, sie kennenzulernen und so weiter. Und mit bei weitem der Mehrheit habe ich das tun können und nachher tiefe Gespräche gehabt. Und manchmal die Leute, die auf der Bühne sehr hart und kritisch über mich geredet haben, wie Christopher Hitchens, der gestorben ist. Aber nachher haben wir stundenlang miteinander geredet, tiefe Gespräche. Mit Dawkins, es war schwierig und es ist nicht so zustande gekommen. Aber für alle anderen, soweit ich erzähle, man merkt auch Änderungen. Auch während einer Debatte habe ich das gesehen, wo Leute, die ziemlich steif waren am Anfang mit mir persönlich, am Ende sehr freundlich geworden sind. Und das schätze ich sehr, das ist sehr wichtig. Der Herr und seine Jünger waren immer freundlich zu Leuten, es sei denn mit Pharisäern und solche Menschen, die, und wir wissen, was sie waren.
Das stimmt, das stimmt. Aber wir freuen uns sehr, dass Gott auch diese Podiumsdiskussion so gebraucht hat, damit andere Menschen auch zum Glauben kommen. Eine andere Frage, die vielleicht nicht ganz so hoch geratet wurde, aber hier jetzt sehr gut reinpasst. Was war Ihre verblüffendste Begegnung mit einem Atheisten? Gibt es vielleicht da so ein ganz markantes Erlebnis mit einem Atheisten, von dem Sie uns hier berichten möchten?
Ja, was sofort, und ich meine, ich habe vorher nicht darüber nachdenken können. Ich bin eingeladen worden zu einer Debatte mit einer berühmten Professorin in Amerika. Und sie hat maßgebende Bücher über Euthanasie und so weiter geschrieben. Und die haben organisiert eine öffentliche Podiumsdiskussion mit ihr. Und ich habe gelernt, sehr kurz bevor der Debatte, dass einige Monate vorher müsste sie die Technik abdrehen, die ihr Mann, der schwer verletzt wurde in einem Fahrradunfall, abdrehen und er ist gestorben. Und ich sagte, ich muss mit dieser Frau, weil das eine sehr sensible, schwierige Situation ist. Und will sie wirklich über die Problematik des Leidens und so weiter und Gott mit mir ins Gespräch kommen. Und ich habe ein Essen mit ihr gehabt vorher und sehr sanftmütig habe ich ihr gesagt, jeder in dem Raum heute Abend wird wissen, was mit ihnen passiert ist. Darf ich das erwähnen? Sonst wird es wie ein Elefant im Raum sein. Und sie hat gesagt, würden Sie das machen? Das wäre mir sehr recht. Und so am Anfang habe ich gesagt zu den Leuten, Sie alle wissen, was für ein tiefes Tal, wodurch diese Frau neulich gegangen ist. Und daher möchte ich Sie sehr ernst bitten, dass Sie aufpassen und hören mit tiefen Respekt, was sie zu sagen hat, weil hier stehen wir vor dem tiefsten Problem, das ich als überzeugter Christ zu begegnen habe und solche Dinge. Und wir haben unser Podiumsgespräch gehabt und nachher ist sie zu mir gekommen und hat die Fotografin gebeten, ein Foto von uns beiden. Sie hat mich umarmt, öffentlich, vor einer riesengroßen Audienz. Und sie hat zu mir gesagt, niemand in meiner Universität wird glauben, was jetzt passiert, dass wir so stehen, umarmt nach einer solchen Diskussion. Und ich habe einfach gesagt, Herr, das ist dein Wirken, dass das so passiert. Weil was immer die Podiumsdiskussion hervorbrach, diese persönliche Beziehung, die ich konnte vorher einfach nicht ahnen, ist passiert worden. Stark. So, das ist ein Beispiel, wo es wirklich von Anfang an sehr schwierig war.
Das glaube ich. Wie wunderbar der Herr dann auch solche Begegnungen führen kann. Herzlichen Dank auch für diesen wunderbaren Einblick. Die nächste Frage ist wieder ein bisschen sachlicher, vielleicht auch zum Teil. Versucht der Atheismus, also haben Sie das auch in den Debatten gemerkt oder ist das auch Ihr Eindruck, dass der Atheismus in erster Linie den Theismus widerlegen will oder sucht er auch wirklich plausible Antworten auf essentielle Fragen des Lebens?
Sowohl als auch, denke ich. Ich meine, es war sehr interessant im Marxismus. Damals in der DDR habe ich oft mit jungen Leuten gesprochen. Und die haben mir gesagt, das Christentum ist so schwach, weil es keine Ideologie ist. Wir haben eine Ideologie, die Antworten gibt auf allen Ebenen, Politik, in Naturwissenschaft, in Geschichte, in Economic, in Business und so weiter und so fort. Aber Christentum, was gibt das? Eine Stunde in der Woche in einer Kirche. Und das hat mich wirklich imponiert, weil ich konnte sofort wahrnehmen, dass für viele angebliche Christen ihr Christentum war sehr klein sozusagen. Und die Atheisten versuchen natürlich zu antworten zu den großen Fragen. Das Problem ist, dass wenn ich diese Antworten analysiere, ich finde, dass sie hauptsächlich falsch sind. Und ich habe einige glänzende Beispiele heute Abend. Ich habe wenigstens versucht, diese Dinge zu sagen und Argumente gegen Atheismus vorzuführen. Dieses gegen Gott war in früheren Jahren, sagen wir mal vor 10, 12 Jahren, viel militanter. Das war, Atheismus glaubt nicht an Gott, aber hier war ein starker Wind gegen Gott, was offensichtlich noch schärfer ist. Aber ich habe gemerkt in der Zwischenzeit, dass diese militante Haltung etwas weniger geworden ist, weil auch atheistische Freunde hier in der Universität in Oxford, sie mögen es nicht, weil sie finden, dass es führt zu nichts, nur zur Konfrontation, aber zu keinem befriedigenden Lösung und sicher zu keinen Antworten. So, es ist verschieden von Mensch zu Mensch. Manche Atheisten haben zu mir geschrieben, bevor wir eine Podiumsdiskussion gehabt haben, sagen, Herr Lennox, ich bin so froh, dass wir keine Debatte haben. Ich möchte wissen, warum Sie glauben, was Sie glauben. Ich hoffe, Ihnen zu klären, warum ich glaube, was ich glaube. Und wir werden das vor dem Publikum vorführen, damit das Publikum sich selbst entscheiden kann. Und das ist viel besser.
Ich freue mich darüber übrigens, dass wir heute ein paar Fragen mehr schaffen als gestern und die Zuschauer sicherlich auch. Dann ein paar Minuten haben wir noch, 5 Minuten auf jeden Fall. Die nächste Frage lautet, haben Sie schon mal jemanden getroffen, der Atheist ist oder war, weil er von Gott enttäuscht wurde? Wir haben ja ganz am Anfang über die Frage gesprochen, wie können wir als Christen Atheisten für Jesus gewinnen. Und da haben Sie ja auch gesagt, es ist wichtig, erstmal die Person kennenzulernen. Haben Sie den Eindruck, dass da häufig auch eine Enttäuschung über Gott, vielleicht eine Leitsituation im Leben oder so eine Rolle spielt? Vielleicht können Sie da auf diese Frage eingehen.
Sehr oft. Ich weiß nicht genau, was die Statistik ist, aber in den Vereinigten Staaten, soweit ich feststellen kann, über 70% der jungen Leute, die sagen, dass sie glauben, nach 3 Jahren in College oder Universität, sind mehr oder weniger Atheisten geworden. Und ein Freund von mir, der die Debatten organisiert hat, alle meine Debatten, Larry Taunton von Fixed Point Foundation in Alabama, hat eine Rundfrage gemacht, die sehr interessant ist. Ich glaube, er habe diese Umfrage veröffentlicht irgendwo. Er hat geschrieben zu allen Leiter der Studenten, atheistische Studentengruppen in Universitäten in Nordamerika und hat gesagt, ich biete dich ein gutes Essen und ich möchte nur deine Story hören. Und so, er hat das getan. Und fast alle sagten, dass ihr Atheismus ist gekommen, woher? Eines schlechten Verhältnisses mit einer Gemeinde oder Kirche. Und das ist tragisch, absolut tragisch. Und ein sehr häufiger Grund ist, dass diese jungen Leute Fragen haben und sie bekommen in ihren Gemeinden, Kirchen, Gemeinschaften, was immer, keine befriedigende Antworten. Und letzter Punkt, in England hier vor 5 oder 6 Jahren ist eine Umfrage gestellt. Warum haben Sie die Kirche verlassen? Hauptgrund, Sie haben keine Antworten zu unseren Fragen. Und deswegen, das ist eine große Motivation für mich, die jungen Leute vor allem wollen Antworten. Und wenn wir ihnen keine Antworten, glaubwürdige Antworten in unseren Gemeinden vorstellen, dann versagen wir. Und das Endergebnis ist katastrophal.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da erwähnen. Der geht auch genau in die Richtung einer weiteren Frage. Was muss geschehen, damit Christen in der Gesellschaft wieder für vollmundig angesehen werden? Worauf müssen sich die Gemeinden konzentrieren? Vielleicht auch gerade, um solchen tragischen Beispielen vorzubeugen. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was Sie damit meinen, ist, dass wir Fragen, die junge Leute haben, beantworten in der Gemeinde? Wie könnte das konkret aussehen? Worauf müssen Gemeinden achten?
Also manchmal, wenn ich etwas jünger war, am Sonntagvormittag bin ich zu einer Gemeinde gebeten, um eine Predigt zu halten. Und so, ich gehe hin und ich sitze, wie der Herr saß, wie ich vor einigen Abend gesagt habe, mit einem Notizblock. Und ich sage zu den Zuhörern, also ich nehme an, dass Sie eine interessante Woche hinter Ihnen haben. Bitte schön, was sind Ihre Fragen? Und Sie sitzen verblüfft dort, aber dann kommen die Fragen. Und ich verbringe 40 Minuten bis eine Stunde und ich schreibe die Fragen auf, eine Reihe, vielleicht 5 oder 6, und dann beantworte sie. Und die Reaktion ist überwältigend, weil sie nie diese Erfahrung gehabt haben. Früher in der Geschichte war es fast normal in der Situation einer Gemeinde, dass der Pastor hat eine Fragerunde oder Fragezeit. Und ich glaube sehr, wir sollten zurück zu dieser Situation gehen. Natürlich auch müssen wir das Wort Gottes öffentlich predigen. Das ist wichtig. Aber immer und zunehmend eine Möglichkeit für Rückfrage anbieten, damit wir in Kontakt kommen mit den echten Fragen, die die jungen Leute haben. Und das gilt auch für unsere persönliche Evangelisation, dass wir finden, wir machen, wir strengen uns an, ein bisschen mit Leuten zu reden und stellen fest, was ihre Fragen sind. Und dann, wir tun die Arbeit, manchmal nimmt es Zeit, um gute Antworten zu finden, damit wir in einem tiefgehenden und weiterführenden Gespräch kommen können.
Ja, das ergibt Sinn, was Sie sagen. Und wichtig ist dann ja auch, ein Klima zu schaffen, dass sich jeder auch frei fühlt, diese Fragen stellen zu dürfen. Ja, absolut. Ganz herzlichen Dank. Ich habe von der Technik gerade den Hinweis bekommen, dass wir doch noch ein paar Minuten mehr haben. Und wenn wir Sie schon mal live zugeschaltet haben, dann sollten wir das auch voll ausnutzen. Deswegen mache ich hier einfach mal weiter in der Reihenfolge. Würden Sie sagen, gibt es einen naturwissenschaftlichen Beweis dafür, dass die atheistische Weltanschauung falsch ist?
Also, ich habe versucht, mehrere heute Abend anzubieten.
Ja.
Vielleicht hat man nicht so richtig aufgepasst. Aber der letzte Punkt, den ich heute Abend erwähnt habe, ist für mich maßgebend. Ich bin Naturwissenschaftler. Das heißt, ich muss Gründe haben, um sozusagen die Wirkung meines Denkens zu vertrauen. Und Atheismus gibt mir keinen Grund. Und wenn führende Atheisten wie Thomas Nagel und andere jetzt einsehen, dass die naturalistische evolutionäre Erklärung einfach untergräbt Vertrauen in unsere Rationalität, dann wie könnte ich an so eine Meinung halten? Das ist einfach an und für sich innerlich widersprüchlich. Und das ist ein Indiz. Es ist kein Beweis. Ich habe das früher erwähnt. Beweis im strikten Sinn kommt nur in der reinen Mathematik. Aber es ist sicher ein Beleg.
Ja, wunderbar. Die Frage wurde wahrscheinlich auch am Anfang des Vortrags gestellt. Die Zuschauer haben ja direkt von Anfang an die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann wurde sie jetzt doppelt beantwortet. Doppelt hält ja auch manchmal besser.
Okay,
ganz herzlichen
ja.
Dank. Vielleicht nochmal abschließend, wenn jetzt ein Zuschauer mit dabei ist, der vielleicht aus dem gläubigen Elternhaus kommt, der an Gott glaubt oder glauben möchte, aber zurzeit eine sehr, sehr schwierige Phase durchmacht, plötzlich Zweifel an Gott hat oder sich die Frage stellt, gibt es Gott wirklich? Vielleicht nochmal so ganz praktisch, persönlich zum Abschluss des heutigen Abends. Was würden Sie einer solchen Person mitgeben? Seelsorgerlich.
Auch dort, es hängt sehr davon ab, wer der Betreffende oder die Betreffende ist. Wir sind so unterschiedlich. Aber ich würde dich ermutigen, nicht aufzugeben und Antworten suchen. Aber nicht bloß generell, sondern einfach niederzusetzen und sagen, was ist jetzt meine Hauptschwierigkeit? Ist es eine faktische Schwierigkeit? Hat es mit Indizien zu tun? Oder hat es mit meinem emotionalen Zustand zu tun, meiner existenziellen Situation? Und dann an einen gewissen Aspekt der Problematik zu arbeiten und nicht versuchen, alles zu überwinden auf einmal, weil dann es sieht, als ob eine riesen Ozeanwelle über mich kommt und alles wird schwarz und so weiter. Nimm dir Zeit, weil Jesus die Wahrheit ist, letzten Endes wird er die Antwort sein und eine Antwort zu dir geben, die dir passt. Und man braucht manchmal abzuwarten, bevor man die Antwort bekommt. Aber was ist so wichtig, ist nicht alles auf einmal auf sich zu nehmen, damit man keinen Ausweg sieht. Ein Problem zu einer Zeit und nicht alles auf einmal.
Ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr, sehr weise Antwort, die hoffentlich Ihnen als Zuschauer auch weiterhelfen kann. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben, auch zu dem heutigen Abend, kontaktieren Sie uns gerne. Wir kommen gerne auch mit Ihnen auch nach diesen Themenabenden auch noch weiter ins Gespräch. Professor Lennox, Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich auch heute Abend wieder genommen haben. Und ich denke, ich kann in aller Munde sagen, wir freuen uns auch schon wieder auf den morgigen Abend. Gott segne Sie. Einen wunderbaren guten Abend wünsche ich Ihnen.
Herzlichen Dank. Und ich möchte der Mia danken.
für das Zeugnis am Anfang. Es ist schön, jeden Abend ein Zeugnis von einer jungen Person zu hören. Das ermutigt mich.
Schön, und wir sind Gute durch Nacht. Sie ermutigt. Ganz herzlichen Dank.